Wir bekommen oft Post von Zuschauern, die erbost sind, um es mal so auszudrücken. Und bekamen wir in einem ganz speziellen Fall Post von einem Zuschauer und regte sich also furchtbar auf über eine Synchronisation eines Films namens Arkansas. Und wir sind dann, haben ein bisschen recherchiert und alle Kommentare unterhalb dieses Films, die waren so unglaublich schlecht. Also dass man gesagt hat, das kann ja gar nicht sein, wie schlecht ist denn diese Synchro? Gab es aber nur zu leihen oder zu kaufen auf dem Streamingdienst. Dann haben wir das Geld in die Hand genommen, einer von uns, und hat sich das angeschaut und hat wirklich gesagt, das kann man nicht glauben. Also das ist wirklich, also sowas hätte er noch nicht erlebt.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm, mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch für den Ton abgeschwommen.
Vorne ein kleines bisschen ruhiger.
Kriegt schon.
Hart 4.
Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein.
Bei uns bei Hart 4 ist die große Katrin Fröhlich. Hi.
Hi, grüße euch. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
In Potsdam und nicht in Berlin, wurden wir gerade schon korrigiert.
Und du bist in den Regen gekommen, ne? Warst gerade mit deinem Hund noch draußen.
Genau, ich war mit meinem Hund im Wald und es sollte eigentlich nicht regnen, aber wie es immer so ist jetzt diese Tage, bin ich natürlich volle Kanne, kurz in eine kurze Husche gekommen, wie wir so schön sagen. Aber alles gut, Regen macht schön. Ich sehe halt nur deshalb auf dem Kopf so aus, aber egal.
In dem Podcast völlig wurscht. Und immer so schönes Wetter wie in Bayern kann man eben nicht haben. Das geht nur...
Ja, obwohl, ihr hattet ja ziemlich lange ziemlich übles Wetter, ne? Also ihr hattet ja so sommermäßig, war ja richtig Käse, oder?
Ja, der ganze Juni und Juli war irgendwie, es waren immer mal so ein, zwei Tage mit dabei, aber es war schon echt, so richtig Sommer war nicht, könnte ich jetzt losgehen.
Der kommt jetzt wahrscheinlich, dank dem Klimawandel.
Also wir sind in unserer Hart-4-Sommerpause nicht braun geworden, aber das macht... Katrin, wo erwischen wir dich? Also klar, bei dir in der Küche, aber was machst du gerade? Schreibst du gerade irgendwo an einem Film, an einer Serie oder sprichst du gerade? Was machst du?
Tatsächlich begebe ich mich gerade in eine kleine Pause, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil ich sehr, sehr viel jetzt in letzter Zeit gearbeitet habe und habe aus diesem Grund auch dann sehr viele Sachen abgesagt, weil es mir sonst einfach alles zu viel geworden wäre, weil ich auch mit diesem Tempo und dieser Geschwindigkeit, was da gerade herrscht in der Branche, irgendwie meine Probleme habe. Und dann habe ich ganz viel abgesagt. Und und jetzt sitze ich so da und denke, gut, jetzt habe ich erstmal frei, aber ich genieße das sehr, muss ich sagen. Und freue mich jetzt einfach, dass ich mal ganz kurz so eine Pause habe, obwohl ich sehr schöne Sachen gemacht habe in der Vergangenheit. Ich habe Regie gemacht bei einem ganz, ganz tollen Film, dann bei dem schlechtesten Weihnachtsfilm aller Zeiten, wobei viele sagen, es gibt noch schlechtere Weihnachtsfilme. Aber das möchte ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur noch machen. Ich möchte nur noch ganz schlechte Weihnachtsfilme machen oder Haifilme oder Krokodilfilme. Also irgendwas, wo ein ganz großes, unecht aussehendes Wesen jugendliche Menschen umbringt und einer bleibt am Ende übrig. Also diese ganz schlechten Filme möchte ich eigentlich nur noch machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kannst du machen, was du willst, kannst dir deine Besetzung aussuchen, holst dir gute Leute, hast Spaß im Studio und hast irgendwie nicht mehr so diesen manchmal ja herrschenden Stress bei diesen sehr großen Produktionen.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du jetzt eben auch meintest, du willst so ein bisschen mehr abgeben, weil dir einfach alles ein bisschen zu schnell geworden ist. Was meinst du genau damit?
Na, ich meine den Druck der Auftraggeber einfach, der an die Firmen weitergegeben wird. Und den finde ich gerade sehr, der besorgt mich und bekümmert mich, weil es einfach für die Qualität nicht förderlich ist. Es ist, wir kriegen genügend Synchronisationen irgendwie mit auf den Streamingdiensten im Besonderen, wo es mir die Schuhe auszieht teilweise. Aber wie soll's gut gemacht werden, wenn keine Zeit gegeben wird? Ja. Und das ist, und das finde ich sehr fragwürdig gerade, und alle drehen irgendwie am Rad, die Firmen haben eigentlich nicht genügend Aufnahmeleiter, haben nicht genügend Autoren, nicht genügend Regisseure, die sowas dann eben mit einem guten, fundierten Wissen bearbeiten könnten. Also kommt gerade irgendwie, so habe ich das Gefühl, Kreti und Pleti hinten rein. Hauptsache, es wird schnell fertig gemacht. Mhm. Und das ist nicht das, also so wie ich das kenne und wie ich arbeiten möchte, das ist einfach nur noch schnell, schnell, fertig, egal wie es wird am Ende. Egal, wer es spricht, Hauptsache, es macht irgendeiner fertig. Damit habe ich gerade so mein Problem.
Ganz viele Fans, die uns jetzt zuhören, die wissen ja vielleicht auch gar nicht, wie es abläuft. Das ist ein unglaublicher Druck da. Das Material kommt immer später und es ist aber trotzdem, der Abgabetermin steht trotzdem und der verschiebt sich nie nach hinten. Ja? Und dann muss irgendwie alles reingequetscht werden.
Genau. Und man fragt sich, warum eigentlich die Auftraggeber das, also warum das so ist, weil sie wissen ja nun seit Jahren, wie es oder was es bedeutet, eine gute Synchronisation zu machen. Du brauchst erstmal einen guten Rohübersetzer, dann brauchst du einen sehr, sehr guten Dialogbuchautoren. Die Besetzung, Regie, alles, das sowas braucht einfach Zeit. So, das schön zu machen, das erarbeiten zu können, das braucht Zeit. Und die hast du heute ja kaum noch wirklich, also bei, klar gibt es auch immer noch Projekte, ne? Aber es werden weniger. Und das finde ich schade.
Und was kann man da tun, also aus unserer Branche heraus, dass die Leute das mal irgendwann kapieren, dass das so nicht weitergeht?
Ja, das ist, also es gibt so ein paar Firmen, die noch, sage ich mal, die Fahne hochhalten und die sagen, stopp, das geht einfach nicht. Aber es werden immer weniger, weil die natürlich dann von den anderen Firmen einfach überboten werden oder irgendeine andere Firma macht es immer. Es müsste eine viel größere Solidarität auch unter den Firmen geben, dass die einfach auch sagen, wir können das nicht schaffen und das darf auch so nicht mehr sein. Die Synchronproduzenten müssten eigentlich schon sagen, es ist nicht schaffbar. Es ist, unsere Leute gehen auf dem Zahnfleisch, wir können das in der Zeit nicht machen, wir wollen das gut machen und dafür brauchen wir so und so viel Zeit. Aber das passiert aber natürlich nicht, weil jeder Angst hat, dann irgendwie den Auftrag zu verlieren, weil dann machen es nicht nur irgendwelche angesehenen Synchronfirmen, sondern dann geht's halt in die nächste Schrabbelbude. So nenne ich dann immer die, die auch ihre Berechtigung haben, sage ich jetzt mal, für was auch immer, für diese schlechten Hai-Filme, die ich gerne machen würde. Aber also große Kinofilme, große Komödien oder irgend sowas, die müssen schon in gute Hände. Und die müssen in Firmen, die ihr Handwerk verstehen, und auch zu Leuten, die ihr Handwerk verstehen. Und das ist halt, wenn du es, je billiger du es anbietest, desto weniger bekommst du natürlich gute Leute. Und dann ist es schwierig, aber irgendeiner macht es immer. Und das ist das ganz große Problem. Deswegen glaube ich nicht, dass sich irgendwas ändern wird, leider.
Glaubst du, dass wir Sprecher da was machen können? Dass wir uns, ich meine, bei uns ist es ja schon so mit den Gagen, dass es ganz schwer ist, sich da überhaupt zusammenzutun und zu sagen, hey, wir erhöhen jetzt alle mal die Gage, weil wir viel zu günstig eigentlich arbeiten. Glaubst du, das wäre auch vielleicht noch ein Hebel zu sagen, nee, wir kommen einfach nicht, wir machen das nicht unter den Bedingungen?
Auf jeden Fall. Das wäre diese Solidarität unter den Sprechern, die wäre in vielerlei Hinsicht ganz, ganz wichtig. Und auch schon seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz wichtig, denn es geht ja schon seit Jahren stetig bergab. Aber es hat seit Jahren noch nicht funktioniert und vielleicht fängt jetzt ein neues Zeitalter an und alle kommen ein bisschen zu sich und kapieren, was es bedeutet mit den Streamingdiensten. Ne? Wichtig ist, auch gerade jetzt, wo natürlich viel über Diversität und Gleichstellung und gesprochen wird, ist es ganz besonders wichtig, auch dass, sage ich mal, wir Frauen in der Branche gut zusammenhalten. Wir sind halt immer noch so ein bisschen zu bescheiden vielleicht oder, weiß ich nicht, trauen uns nicht so richtig jetzt aufzutreten wie manch männlicher Kollege. Da sind sicherlich nicht alle gleich, aber bei vielen denke ich manchmal auch, wow, tierische Bugwelle. Geil. Würde ich auch gerne mal haben, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Und das, ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, dass wir irgendwie auch mal schaffen, mit so einer Bugwelle aufzutreten und dann einfach zu sagen, wir sind es auch wert. Und das hat natürlich auch was mit, ein bisschen natürlich was mit Anerkennung zu tun. Also es ist ein schwieriges Thema, es ist ein sehr heißes Thema, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das angegangen wird und dass wir uns alle klar sind, dass wir uns selber ins Knie schießen, wenn wir alle immer nur ellenbogenmäßig uns zur Seite schubsen.
Definitiv. Ich glaube, das ist ja nicht nur in unserer Branche so, sondern wenn du zusammenhältst, egal in welcher Branche, dann schaffst du einfach am Ende mehr, als wenn jeder irgendwie Einzelkämpfer ist.
Na, es ist auch immer wieder das gute alte Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt meine Wohnung streichen lassen möchte und ich gehe jetzt zu dem besten Maler hier in Potsdam, ja, und dann sage ich, ich möchte, dass Sie meine Wohnung streichen, aber übermorgen. Und dann sagt er, ja, gute Frau, aber übermorgen habe ich keine Zeit. Da könnte ich Ihnen höchstens meinen dritten Lehrling schicken. Sag ich, nee. Sag ich, ich möchte aber Sie haben und zwar übermorgen und übrigens auch noch zur Hälfte über den Preis, was auf ihrer Seite steht. Dann zeigt er mir einen Vogel und geht weg. So.
Ja, wir lassen es mit uns machen. Ja,
wir lassen es mit uns machen und das verstehe ich nicht. Also weil wir sind ja auch, also wir sind ja gerne, werden ja gerne als die Dienstleister gesehen, aber wir sind ja mehr als das. Und also es ist schwierig. Ich hadere da mit so vielem und bin mit so vielen Entwicklungen, die da passieren, unglücklich, weil es wird einem so ein bisschen der Spaß genommen, ne? Wenn man immer nur noch schnell und wie nächste Woche, wie, aber da muss ich doch jetzt erstmal eine Besetzung zusammenkriegen, dann gut, okay, ja, kriegen wir irgendwie hin. Ich guck mal, ja, ich hätte gern den oder die. Da sind wir auf Platz 15. Vielleicht, wie wäre es denn damit? Oder mit dem oder der, sage ich ja, nein, weil der kann das ja oder die kann das ja gar nicht. Das ja, passt ja auch gar nicht.
Wo siehst du die Branche dann in 10 oder 15 Jahren? Ganz ehrlich?
Ich möchte sie ja wieder da sehen, wo sie irgendwann mal war, weil wir es ja jetzt schaffen, alles wieder das Ruder rumzureißen. Also ich hoffe, dass wir in 10 Jahren, ich will da jetzt ganz optimistisch sein, wieder da sind, wo wir vielleicht mal waren. Es gibt ja schon auch positive Dinge. Also es gibt ja nicht nur die Bergabbewegung, es gibt schon auch noch positive Sachen. Es gibt dass auch zum Beispiel Streamingdienste, wir hatten das ja im Fall von der Gilde, ne, unserem Vorstand, ich bin ja dann im Vorstandsmitglied, und wir bekommen oft Post von Zuschauern, die erbost sind, um es mal so auszudrücken. Und die wissen auch, dass wir jetzt nicht dafür verantwortlich sind, aber die wissen nicht, an wen sie sich sonst wenden sollen, weil wenn sie sich irgendwo jetzt an irgendwie einen der Streamingdienste wenden, kriegen sie nicht unbedingt Antwort. Also bekamen wir in einem ganz speziellen Fall Post von einem Zuschauer und wir fühlten uns aber trotzdem so schuldig, weil wir ja einfach unsere Branche vertreten, dass wir gesagt haben, wir müssen mal rausfinden, was da passiert ist. Der regte sich also furchtbar auf über eine Synchronisation eines Films namens Arkansas, wo nicht mal die Feststimmen besetzt wurden, sondern es war halt irgendwer. Und wir sind dann, haben ein bisschen recherchiert und alle Kommentare unterhalb dieses Films, die waren so unglaublich schlecht, also dass man gesagt, das kann ja gar nicht sein, wie schlecht ist denn diese Synchro? Gab es aber nur zu leihen oder zu kaufen auf dem Streamingdienst. Dann haben wir das Geld in die Hand genommen, einer von uns, und hat sich das angeschaut und hat wirklich gesagt, das kann man nicht glauben. Also das ist wirklich, also sowas hätte er noch nicht erlebt.
So schlimm.
Daraufhin, okay. So schlimm. Das ist wirklich, das also ich saß mit offenem Mund da und dachte, das ist ja okay. So, und dann haben wir also ein bisschen, dann haben wir uns an den Streamingdienst gewandt. Es wurde nämlich groß Werbung mit dem Film gemacht. Der sollte in, weiß ich nicht, einem Monat oder anderthalb Monaten, sollte der auf Prime, jetzt habe ich es doch verraten, egal, auf Prime kommen. dann haben wir gesagt, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und dann guckten die da rein. Wir hatten da eben einen sehr, sehr guten Ansprechpartner. Und der sagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Also das können wir nicht machen. Der Film muss neu synchronisiert werden. Und das ist dann auch passiert. Es wurden alle Feststimmen, wurden dann besetzt. Es wurde ein ordentliches Buch gemacht, ordentliche Übersetzung, ordentlicher Regisseur. Und der Film wurde komplett neu gemacht. Also das gibt's schon auch, ne? Aber das sind natürlich Tröpfchen auf dem heißen Stein.
Gibt's den gar nicht zu sehen? So in der alten Fassung, oder gibt's den noch irgendwo zum Amüsement?
Ich habe einen kleinen Fitzel auf meinem Handy, wenn wir uns mal privat treffen, dann zeige ich euch das. Es ist ja, es, man,
ich
man
bin ganz gespannt, jedem, was das sein muss.
Jedem, dem ich das gezeigt habe, der hat gesagt, das ist doch eine Verarsche, das ist doch eine Karikatur, das ist doch, verstehen Sie Spaß? Sag ich, nein.
Wenn du Sachen machst, sind sie immer schön, und wir wollen auch mal in die goldene Ära der Synchronbranche zurückgehen, wobei die gibt es ja teilweise auch heute noch, aber wir haben gemerkt,
ja,
über den Tellerrand hinaus, und das ist auch toll. Jetzt sind wir mal anders in die Folge gestartet als eigentlich geplant, aber das kriegen wir hin. Wir haben für dich einen Steckbrief vorbereitet, den berühmten Hart-4-Steckbrief, den du schon bekommen hast, und den liest du uns jetzt bitte mal vor und kannst nachher korrigieren oder sagen, ja, das ist so, und dann reden wir ein bisschen drüber. Also, bitte.
Okay, verstehe. Ich heiße Katrin Fröhlich und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Mit 4 Jahren stand ich eher zufällig das erste Mal vor einer Kamera und habe diesen kleinen Auftritt gleich mal ordentlich vergeigt. Später habe ich, zusammen mit meinem Bruder Andreas, eine ganze Generation von Kids bei Logo erzogen. Mit 7 ging es dann auch im Synchronstudio so richtig los, und bald schon wusste ich, dass ich lieber vor dem Mikro als vor der Kamera stehe. Ihr kennt mich vor allem als deutsche Stimme von Gwyneth Paltrow und Cameron Diaz, wobei mich beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise herausfordern. Als Regisseurin ist mir besonders wichtig, dass man Spaß im Studio hat und sich rundum wohlfühlt. Das ist ja toll.
Stimmt da irgendwas nicht, oder haben wir bei irgendwas gelogen?
Naja, ein bisschen übertrieben habe ich eine der bekanntesten Stimmen des Landes, weiß ich jetzt nicht.
Ja, komm, bitte.
Aber ansonsten stimmt das wirklich tatsächlich alles. Den Auftritt habe ich wirklich ordentlich vergeigt.
Da warst du ein kleines Mädchen noch, ne?
Mein Bruder hat gedreht und meine Mutter und ich haben ihn abgeholt von diesem Drehort irgendwo. Und dann, da fehlte wohl ein Mädchen, die nicht erschienen ist. Und ich guckte so hinter dem Rockzipfel meiner Mutter vor, immer so, traute mich nicht. Und dann sagte der Regisseur, dann soll die das doch machen. Und dann hat meine Mutter mich gefragt und ich so, ja, wusste ja nicht, was ich machen soll. Und ich sollte anderthalb Runden mit einem Roller auf einer Wiese fahren. Und diese anderthalb Runden waren irgendwie dramaturgisch total wichtig. Ich wusste aber nicht, was anderthalb sind. Und so bin ich entweder eine gefahren oder zwei oder irgendwas, bis der Regisseur mich dann direkt wieder umbesetzt hat.
Oh.
Und damit war es dann erstmal vorbei mit meiner Karriere vor der Kamera. Aber das war dann nicht schlimm. Das war nicht schlimm. Und dann tatsächlich, ja, war ich mit meinem Bruder, wir waren Andi und Trine. Wir waren die Logo-Geschwister. War sehr einfallsreich, auch die Namen. Andi und Trine.
Trine,
war super. Und ja, wir haben
eine pädagogische Sendung, ne, wo man irgendwie den Kindern was mit fürs Leben mitgibt.
Ja, genau. Wir haben immer über zum Beispiel also ordentlich, unordentlich gesprochen, gerecht, ungerecht, immer so Unterschiede aufgezählt. Da war ich 7, glaube ich, genau, das erste Mal. Und ich konnte noch nicht richtig lesen. Und dann das war dann für mich immer ein bisschen schwierig. Und teilweise mussten sie mir dann, wir saßen immer in so einer Schrankwand, die aber so irgendwie offen war, also erinnere ich mich dunkel. Und dann haben die mir immer mit ganz großem Edding den Text an diese Schrankwand geschrieben, weil ich mir das natürlich auch gar nicht so gut merken konnte. Und dann saß ich immer da und habe dann immer abgelesen, dass es sehr ungerecht ist. Weil ich glaube, es war furchtbar, aber vielleicht hat er auch ganz süß.
Oh. Klang so ein bisschen wie der Film, den wir vorhin besprochen haben. Nochmal
ja, genau.
Wurde da auch gearbeitet?
Ja, wahrscheinlich. Nein, da wurde eher so gearbeitet.
Ja, gedrückt, da wurde gedrückt. Sehr gut.
Ja, furchtbar.
Wie war das dann, damals? Hat dir das Spaß gemacht, so als Kind damals?
Ja, total.
Das ist total.
Total. Ja, das war einfach, naja, das war mir ja gar nicht so richtig bewusst. Also als Kind gehst du ja da hin und machst irgendwie, ne? Also da sagt einer, ja, und dann jetzt unterhaltet ihr euch darüber und macht es so und so und dann machst du das halt einfach. Also wir hatten wahrscheinlich schon irgendwie ein Talent in uns, ja, mein Bruder und ich, dass wir da vielleicht, aber deswegen gar nicht so drüber nachgedacht haben, sondern das gemacht haben. Das war cool, weil ich weiß gar nicht warum, da gab es einen Rollstuhl. Und ich weiß aber nicht mehr warum. Und ich bin immer mit diesem Rollstuhl durch diese riesengroße Berliner Altbauwohnung gefahren. Und alle waren immer so nett und also es war einfach eine tolle Zeit. Es war so ein bisschen mit den anderen Kindern, dann so schulemäßig war das immer schwierig. Also besonders für mich, weiß ich nicht warum, war das immer, ich habe ja dann noch ein paar andere Sachen gedreht. Jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber doch immer mal wieder. Und damit wurde man dann, oder wurde ich irgendwie schnell zur Außenseiterin, obwohl ich schnell gelernt habe, nicht darüber zu sprechen und nicht zu viel darüber zu erzählen, weil dann doch immer schnell so ein Neid kam oder irgendwie, ach, die hält sich für was Besseres und blablabla. Also irgendwie hatte das so für mich einerseits total viele Vorteile, weil ich was gemacht habe, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber so schulisch und im Freundeskreis war es nicht so gut. Also da wurde ich eher ausgegrenzt. Warum auch immer, Kinder halt.
Ja, das ist krass. Bene zum Beispiel, ich habe auch immer gesagt, ich habe das früher auch selten erzählt, dass ich synchron spreche. Und Bene hat es immer erzählt, ne? In der
Schule. Nee, weil ich auch gemerkt habe, dass das relativ gut ankam. Ja. Also bei mir, ich habe genau das Gegenteil wirklich erlebt. Also die fanden das immer ganz cool eigentlich.
Ja, lustig. Also ich weiß, ich habe jetzt auch nie gedacht, dass ich jetzt großartig angeberisch auftrete, aber auch auf dem Gymnasium. Das war dann halt irgendwie so, ich bin halt dann ins Taxi gestiegen und bin irgendwie ins Studio gefahren. Und habe irgendwelche Filme synchronisiert, aber das ich glaube, das fanden die merkwürdig eher. Also weil ich halt dann dadurch auch nie, bin ja dann nicht, also auch mit auf Partys gegangen. Ich habe so einen gewissen Teil meiner Jugend, habe ich halt im Synchronstudio verbracht. Ne? Während die auf Party gegangen sind, schwimmen gegangen sind, weiß ich nicht was, war ich halt beim Synchronisieren. Und vielleicht konnten sie deshalb dann mit mir nicht so richtig was anfangen, keine Ahnung.
Aber wie war das für dich jetzt im Nachhinein? Ist das was, wo du sagen würdest, du würdest da vielleicht was anders machen?
Nö, weil ja dadurch hat sich ja schon früh mein Leben in ganz gewisse Bahnen entwickelt, dass ich dann auch wusste, ich bin ja dann nach der 10. Klasse abgegangen mit 17 und bin von Berlin nach München gegangen. weil ich genau eine ganz genaue Vorstellung hatte dann von dem, was ich wollte. Und habe ja wahnsinnig viel erlebt und habe ja mit Menschen zusammengearbeitet, dass ein heute, also oder mich heute noch mit so einer Art Ehrfurcht erfüllt, mit welchen Leuten ich vom Mikro stand, ne? Das haben ja die jungen Kollegen heute gar nicht mehr. Also so wie ich als Kind im Synchron angefangen habe, mit Arnold Marquis, mit Heinz Theo Branding, mit Jochen Schröder, mit Tina Schön. Ich habe sogar neben Harald Junke gestanden und synchronisiert. Echt? Und ja,
wie war und hab das mich mit immer gewundert.
Das war super cool. Der war so nett, der war so lieb. Aber ich war, mein Gott, wie alt war ich? Das war, glaube ich, bei Rauchende Colts. Und ich war vielleicht 11 oder 12. Und ich war immer so irritiert, dass der Tonmeister nicht über die Eiswürfel im Glas sich an den Eiswürfeln im Glas gestört hat, weil der hatte immer sein Whiskyglas da mit den Eiswürfeln. Und wenn er gesprochen hat, dann klimperte das. Und ich dachte immer so, warum reagiert hier keiner? Aber das war halt so. Der saß mit seinem Whiskyglas da und der war bezaubert. Der war ganz, ganz süß.
Super. Arnold Marquis hast du gerade angesprochen. Auch ein Held meiner Kindheit. Die Stimme, die mich begleitet hat. Unter anderem ja auch in vielen Filmen Bud Spencer gesprochen. Und ich glaube, das war deine erste große Rolle. In diesem Bud Spencer-Film wurde der Außerirdische warst, oder? Der kleine Junge.
Genau, der große Dicke mit seinem außerirdischen Kleinen. Ja, in die Rolle bin ich gekommen, weil ich bei den Montagsmalern war. Als Synchronkind im Alter von 10 Jahren. Und wir haben verloren. Und zwar ganz doll, weil eine unserer Mitspielerinnen keine Birke zeichnen konnte. Die wusste nicht, wie eine Birke aussieht. Es ist aber auch schwer. Und ich war unglaublich sauer, weil das bedeutete nämlich, dass wir als Zweite an diese Wand gehen durften. Ich weiß nicht, ob euch das noch ein Begriff ist, Montagsmaler. Da haben ja immer die Kinder haben Spiele bekommen. Die hingen immer an so einer Wand dran. Und die Siegermannschaft durfte dann immer zuerst ran und sich die tollsten Spiele runterholen. Und die Loser haben dann immer nur noch die Blödspiele bekommen. Und wir waren die Loser. Und ich habe schon gesehen, da war überhaupt kein geiles Spiel mehr und fand das also doof. Dann waren aber, also wir waren ja die Synchronkinder gegen, ich glaube, Kinderkarren hieß, das war eine Theatergruppe. Und die Erwachsenengruppe waren eben Synchronfrauen gegen Synchronmänner. Und da saß Rainer Brandt auch mit drin, in der Synchronmännerriege. Und der suchte sich, die haben dann, glaube ich, auch gewonnen, oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall, der suchte sich ein Bild aus. Die Erwachsenen haben immer Bilder bekommen, irgendwelche hässlichen Gemälde. Und der suchte sich ein Bild von einem Boxer aus, also dem Hund. Und ich bin mit Boxern groß geworden und schon setzte meine Schnatterschnute ein und ich textete ihn voll, wie süß denn unser Boxer ist. Und der würde ja so aussehen und der würde immer das machen und so machen. Und dann würde er so springen und das machen und das. Und ich hörte nicht mehr auf und der guckte immer nur von oben auf mich herab. Und ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich werde nur diesen Blick nicht vergessen, wie er so auf mich runterguckte. Und dann klingelte irgendwann das Telefon bei uns zu Hause. Und ja, dann wurde eben gefragt, ob ich Lust hätte auf diese Rolle. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mit Arnold Marquis zusammen diese Rolle gesprochen. Das war natürlich toll.
Dann lass uns doch mal reinhören.
So, Kleiner, nun mal zu dir. Wie heißt du denn?
H725.
Dann bist du ja ein außerirdisches Kind.
Ja.
Aber auch für Außerirdische ist es schon ein bisschen spät, nicht? Wo wohnst du denn? Weit von hier?
Nein, ungefähr nur 3 Lichtjahre von hier entfernt.
Was war das eben? 3 was?
Warst du nie in der Schule? Weißt du nicht, was Lichtjahre sind?
Dann kommst du demnach als Sonderbeauftragter runtergeschwirrt zur Erde.
Ganz und gar nicht. Ich bin rein aus Versehen hier. Ich habe in der Transmissionskapsel unseres Raumschiffes gespielt. Und mit einmal war ich hier. Ich habe sicherlich die falsche Taste gedrückt.
Na schön, Johnny.
Mein Name ist doch nicht Johnny.
Wie heißt du denn nun?
Na H725. Du solltest mal deinen Computer untersuchen lassen.
Super.
Wie süß. Oh Gott, das habe ich ja ewig nicht gehört. Oh Gott, ja.
Super. Aber auch immer noch einen leichten, so leichten Berliner Lichtjahre und so.
Genau. Ja, genau. Ja, das waren tolle Zeiten. Also das werde ich nie vergessen. Und deswegen also zu deiner Frage, ob ich irgendwas bereue, gar nichts. Wirklich gar nichts. Ich finde alles irgendwie super.
Mega. Ja, es ist ja nur so, weil du eben vorhin meintest, so Kinder, die einen ausschließen, das ist ja schon ein unangenehmes Gefühl. Und dann denkt man sich, glaube ich, also weiß ich nicht, würde ich jetzt denken, dass man dann vielleicht auch manchmal sagt, oh Mann, dieses scheiß Synchron und eigentlich mag ich es ja, aber ich werde irgendwie deshalb ausgeschlossen. Das ist ja auch irgendwie kein gutes Gefühl.
Nee, ich habe mich damit irgendwie so arrangiert, glaube ich, so ein bisschen. Also ich hatte schon Freunde. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer total einsam mit dem Gesicht an die Eiche gelehnt auf dem Schulhof stand. Also ich hatte schon auch Freunde. Birke. Aber es war, ja, ja, die Birke. Genau. Nein, es, ich habe mich damit so irgendwie arrangiert und das Gute war, ich habe ja auch Geld verdient und ich habe mir dann, wie alt war ich? 14, habe ich mir mein Pferd gekauft. So einen ollen Polo-Klepper, den keiner mehr haben wollte, den ich vorher 2 Jahre auch gepflegt hatte. Und die verschwand dann plötzlich über Nacht und dann habe ich die wiedergefunden. Also es war so ein typisches Mädchen-Pferdedrama in live erlebt. Und die habe ich dann diesen Leuten abgekauft und dann hatte ich mein Pferd. Und das fand ich eigentlich am allertollsten. Weil ich dann vom Synchron, hat mich das Taxi am Stall rausgelassen. Dann bin ich zu meinem Pferd, bin geritten durch den Wald und dann von da mit dem Bus wieder nach Hause und war irgendwie das glücklichste Kind. Also
super. Und alle, die dich nicht mochten, so mach's gut, Idioten, ich gehe zu meinem Pferd. Ja, was habt ihr davon?
Ja, genau, ihr Lutscher.
Sehr gut.
Ja, nein, das ist alles okay.
Katrin, warum bist du nach München gekommen?
Aus ein bisschen privaten Gründen, aber auch, weil ich irgendwie dachte, ja, ich werde jetzt eine ganz riesengroße, bekannte Schauspielerin. Ich gehe da auf die Schauspielschule und ich werde ein riesen, mega Monsterstar. Also das war mir eigentlich ziemlich klar. Und die Ernüchterung folgte dann bald. Ich glaube, dass ich dadurch, dass ich natürlich mich auch in München gleich bei allen Synchronfirmen vorgestellt habe und dann auch relativ schnell da zu tun hatte, weil ich ja keine totale Anfängerin war, sondern ja tatsächlich was vorweisen konnte, wurde ich, glaube ich, so ein bisschen bequem und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Casting oder wenn irgendwelche Regisseure oder ich weiß nicht was, also jetzt bei echten Filmcastings meine ich dann so ein bisschen, mich halt dann doch nicht so begabt vielleicht fanden, dann auch so ein bisschen bequem und vielleicht auch so ein bisschen arrogant in dem, so in dem Alter von 17, 18, 19, ne? Da hat man ja noch so eine Bugwelle, manchmal auch als Mädchen. Und ich glaube, dass mir dann, dadurch, dass ich auch zu tun hatte und dass ich Geld verdient habe, mir die Notwendigkeit fehlte, wirklich richtig Klinken putzen zu gehen und wirklich richtig mich auf die Hinterbeine zu stellen, um als Schauspielerin zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ja, ich hatte also nie diese, ja, die Notwendigkeit und das machte mich dann, glaube ich, auch so ein bisschen bequem und ich hatte auch blöde Erlebnisse bei Castings, muss ich auch sagen. Ja. Ich hatte richtig, richtig unangenehme, ganz blöde Erlebnisse, die, wo ich dann gesagt habe, bäh. Und wenn ich dann gedreht habe oder irgendwas gemacht habe, diese Zweiklassengesellschaft, die da auch ganz arg herrscht. Also wenn du da so als ein bisschen als Nobody kommst, als junges Mädchen hast, dann weiß ich nicht so, hast zwar einen Rollennamen, aber bist halt trotzdem, hast halt trotzdem nur 2 Drehtage. Du musst immer auf jeden Fall um 5 in der Maske sein vor allen anderen. Auch wenn du erst um 11 drankommst. Also man ist immer so ein bisschen der Idiot und man wird auch immer von den anderen, also ja, wieder so ein Gemobbe irgendwie, ne? Es gab wenige, die wirklich mir als junger Schauspielerin freundlich und irgendwie oder herzlich oder gleichberechtigt entgegengekommen sind. Mhm. Ich habe gedreht mit Peter Frankenfeld. Genau, der war doch auch so ein großer Moderator, ne? Peter Frankenfeld. Ich muss direkt mal recherchier du mal parallel. Hieß der Peter Frankenfeld? Ja, google mal bitte. Ich und Namen, das ist ganz schlimm. Ich bin schon froh, wenn ich mich an den Namen meiner Kinder erinnern kann. Oder
oh, dass ich noch weiß, wer Gottschalk ist. Ja. Peter Frankenfeld.
Peter Frankenfeld, genau. Und der war ja irre lustig. Und mein Vater liebte den und bewunderte den. Und wir haben auch zu Hause immer alle seine Shows geguckt. Der war ja so lustig. Ich werde nie seinen Wetterbericht vergessen, den er da mal gemacht hat. Gibt's auf YouTube. Sehr lustig. Und mit dem, und er war Barbarossa und ich war seine Tochter. Wir drehten in Landshut auf einem Schloss. Und ich sollte in dieses Königszimmer stürzen und mich fürchterlich aufregen, dass ich also verheiratet werden sollte. Und ich war so aufgeregt. Das war ein Idol meiner Kindheit. Mein Vater liebte den. Der war noch aufgeregter als ich, dass ich mit Peter Frankenfeld drehen durfte. Und ich konnte nun schon immer schnell sprechen. Aber wenn ich aufgeregt bin und vor allen Dingen früher als Kind, also ich stürmte da rein und habe meinen Text runtergeplappert und der guckte mich nur an. Guckte zum Regisseur und sagte, ich verstehe diese Person nicht.
Boah.
Und ich so, what? Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, und da setzte dann immer ein bisschen so mein Löwenstolz ein und vielleicht so ein Stück jugendliche Arroganz. Da habe ich gesagt, dann halt nicht, Idiot. Und dann bin ich raus wieder und hatte wieder meinen Auftritt und habe dann mich wahnsinnig zusammengerissen, aber ich kochte innerlich vor Wut, weil ich das so gemein fand. Ich fand das so gemein, ja. Und dann ging's. Und dann haben wir da unsere Sachen gedreht und dann irgendwie am Abend, weil ich musste dringend zurück, weil ich in einem fürchterlichen Theater 44, wird euch sicherlich noch was sagen, in der Hohenzollernstraße, da hatte ich Theater gespielt gerade. Und das bekam er dann mit, dass ich pünktlich weg musste, weil ich ja Theater spielte. Und plötzlich drehte sich das und er wurde total nett zu mir. Und dann habe ich gesagt, nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Also da war ich dann irgendwie eingeschnappt.
Aber mega cool, dass du auch in so einer Situation ihm das dann hingehauen hast. Weil ich glaube, ganz viele würden in so einer Situation eben so mit Ehrfurcht, oh Gott, Hilfe, der große, große tolle Schauspieler, dass man den Leuten das dann auch spiegelt, dass das eigentlich gerade nicht in Ordnung ist, was sie da abziehen.
Ich glaube, das war aber manchmal eher mein Problem, als dass es von Vorteil war. Ich glaube, dass ich das, ja, im Nachhinein finde ich es auch toll. Aber ich habe dann, also ich weiß nicht, ob es gut für meine Karriere war.
Aber du hast dann irgendwann gesagt, okay, also dieses Drehen und die Haltung, die manche da eben haben und wie das eben abläuft mit Casting und so weiter, ist nicht so dein Ding, da hast du keinen Bock. Ich konzentriere mich eigentlich komplett auf die Synchronbranche. War das so?
Ja, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass ich, glaube ich, auch tatsächlich da wirklich mehr hingehöre. Ich glaube ganz fest daran, dass es Leute gibt, die alles können. Theater, drehen, singen, schreiben, synchronisieren, alles Mögliche. Und es gibt Leute, die sind auf der Bühne großartig, aber vielleicht nicht vor der Kamera. Also ich glaube, dass es da Schattierungen gibt im schauspielerischen Können. Manche können nicht alles. Und ich glaube, dass ich tatsächlich die Entscheidung, dass ich dann hinter dem Mikro geblieben bin, die richtige ist, weil ich, glaube ich, vor der Kamera und auch auf der Bühne jetzt nicht so, komischerweise nicht so das Talent habe, wie man es vielleicht haben sollte. Also das habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass ich immer gesagt, das ist für mich wahnsinnig anstrengend. Ich habe immer das Gefühl, total unauthentisch zu sein. Und vor dem Mikro hatte ich immer das Gefühl, egal welche Rolle, da konnte ich authentisch sein. Oder das war dann für mich wirklich so gelebt, was ich auf der Bühne oder vor der Kamera komischerweise nie hatte, so ein Gefühl, so eine Leidenschaft bekommen habe, wie ich es hinter dem Mikro habe. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen.
War das nur dein Gefühl oder hast du es auch gespiegelt bekommen von Freunden oder?
Na, ich glaube in dem Moment, nee, eigentlich nicht. Also Freunde haben immer gesagt, total toll, was du da machst. ich glaube, die mangelnden Angebote für Bühne und für Film waren Spiegel genug. Und ja, also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus einigem.
Na, dafür bist du in unserer Branche eine der größten, die wir überhaupt haben. Und eine meiner Lieblingsserien, die in München aufgenommen wurde, war Saber Rider. Ja. Da haben wir auch einen schönen Ausschnitt. Du warst April. Ich war ein bisschen in die, oh Gott, ich war in eine Zeichentrickfigur verliebt. Die fand ich ganz toll. Und wir hören mal rein.
Die war auch cool.
Kavallerie Oberkommando, was soll das denn sein?
Das Hauptquartier der Star Sheriffs. Ich bin für Remlots Navigation zuständig, also macht mir keinen Ärger. Hey, Moment mal, der Abtaster reagiert. Da kommt was Riesiges auf uns zu. Vermutlich eine Renegade-Einheit der Outriders. Wenn die uns hier erwischen, sind wir erledigt. Wir müssen starten, und zwar sofort.
Okay, dann haltet euch mal fest. Das wird ein Super-Turbo-Blitzstart.
Aber die Renegade-Einheit der Outriders muss man erstmal in der Geschwindigkeit hinbekommen.
Ja. Das ist richtig, da musste man einiges hinbekommen, tatsächlich bei der Serie. Die ist ja legendär, erstaunlicherweise.
Total, ich habe das geliebt, meine Jungs. Wir sind aus der Schule nach Hause, weil Saber Rider kommt.
Ehrlich wahr? Ja, das war uns ja gar nicht bewusst, dass das wirklich so ist. Und heute noch werde ich ja darauf angesprochen. Das ist ja völlig irre, ne? Also für mich ist das immer noch, wo ich so denke, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich stand oft da und dachte mir, das ist ein Quatsch, was machen wir denn da, was ist das? Aber dass das wirklich eine ganze Generation so beeinflusst hat und nachhaltig geprägt, toll.
Und eine super Besetzung mit Tramitz, glaube ich, der mit dabei war, Christian Tramitz.
Ja, Christian Tramitz, Florian Halm, natürlich ne, dein Onkel, ganz klar, Ecki. Und Manfred Erdmann war, glaube ich, Remrod, der sich dann immer verwandelt hat, ne? Und nicht zu vergessen Werner Abrulat, der ja zahlreiche Rollen hatte. Unter anderem hat er ja auch ein Denkmal bekommen in dieser Serie. Dann tauchte irgendwann ein Arzt auf und den nannten wir dann Dr. Abrulat.
Sehr gut. Da ging das noch.
Da ging das noch, ja.
Ja, da war wahrscheinlich, als das Mikro aus war, wurde auch ordentlich gefeiert damals, oder? So zu den Zeiten.
Noch. Das waren so großartige Zeiten. Es war so großartig. Das war wirklich noch, wo man so sagt, so gehört sich das für Schauspieler. Ne? In der Schornstraße dann bei Herrn Lehmler und damals, als es Anni noch gab, ne? Wo wir dann gesagt habe, ich muss aber echt um 18 Uhr muss ich wirklich nach Hause gehen. Und dann um 23 Uhr hat man immer noch da gesessen und hat gefeiert mit den ganzen Kollegen. Großartig. Bei Saber Rider auch. Das war immer, das war großartig. War wirklich eine schöne Zeit, weil wir auch immer zusammen waren.
Ich habe bei den Kollegen gehört, dass du mal dem Christian Tramitz einen Streich gespielt hast im Studio und er hat es nicht gemerkt. Kannst du die Geschichte mal erzählen?
Das war aber nicht bei Saber Rider, sondern das war bei dem Film Rouge Baiser. Wir haben viel, viel Scheiße gebaut. Also so Sache. Ich habe zwei Sachen mit ihm gemacht. Einmal habe ich ihm, während er gesprochen hat, bin ich mit dem Mikroständer weggelaufen. Also bin ich ganz langsam so auf der Erde halt hin und habe den Ständer genommen und habe den ganz langsam weggezogen. Und er war so konzentriert auf diese große Leinwand. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, im alten Movie-Studio war ja hinten diese große Leinwand und nicht der Fernseher. Also er musste ja sehr weit gucken auf diese Leinwand und hat es nicht gesehen, dass ich den Ständer immer weggezogen habe. Und der Tonmeister hat sich dann immer über den Ton beschwert, was er denn da machen würde. Und ich hatte das dann natürlich immer wieder zurückgeschoben, wenn der Text zu Ende war. Also ich habe immer während er gesprochen, den Mikroständer hin und her bewegt. Und der war dann irgendwann so sauer, weil er meinte, er macht doch überhaupt nichts. Bis er mich gesehen hat, wie ich unten wirklich auf der Erde lag und mich vor Lachen gekrümmt habe, weil ich das wahnsinnig lustig fand. Und ich habe ihm auch mal, während er gesprochen hat, so eine Kleberolle an die Backe geklebt. Das hat er aber schnell gemerkt. Ja, also im Nachhinein nicht so lustige Sachen, aber für uns waren sie damals einfach komisch.
Ich kann mir sehr gut vorstellen.
Katrin, wir haben eine Hörerfrage bekommen für dich. Theresa fragt, wie wird man denn die deutsche Stimme zum Beispiel von Gwyneth Paltrow oder Cameron Diaz?
Ich glaube, es war ein Casting. Es war ganz schlicht und ergreifend, war es ein Casting. Und dann sagte noch Beate Klöckner, wenn du das gut machst, dann kriegst du auch die nächste Rolle. So war das. Und die nächste Rolle war dann Emma. Diese Emma-Verfilmung von Jane Austen. Und das war aber dann der Druck eben von Beate Klöckner. Ja, wenn du das jetzt gut machst, kriegst du auch die nächste Rolle. So, und dann ist es dabei geblieben, Gott sei Dank. Und Cameron Diaz habe ich gesprochen das erste Mal in, ich glaube, Feeling Minnesota. Und dann hatte ich auch das Glück, sie danach wieder sprechen zu dürfen. Obwohl die auch einmal dann noch eine andere hatte. Da war ich echt sauer.
Ja, das glaube ich. Das ist ja immer, ne, für einen dann selber so, verdammt.
Ja, das ärgert einen schon. Also heute ist es ja leider gar nicht mehr so. Und jetzt dreht Cameron Diaz leider nichts mehr seit 2015. Also die ist ja wirklich weg vom Fenster, was ich wirklich schade finde. Ne?
Und
hat
raus,
oder? Wohl noch ein Kind bekommen. Irgendwie hat sie es noch geschafft. Sie ist ja auch schon über 40. Fand ich auch total toll. Aber dass sie jetzt gleich ganz aufhört, finde ich jetzt doof. Ja. Also irgendwie mal so ein bisschen. Nur? Ja, also... Ja. Die braucht doch Geld, Mensch. Und Gwyneth macht ja jetzt auch nicht mehr so Großes. Die ist immer nur in diesen Marvel-Dingern da aufgetaucht, ne? Ist das Marvel mit Iron Man und so?
Ja.
Und Avengers. Avengers, genau. Und dann macht sie so ab und an für Netflix hier absurde Sachen. Nicht absurd, nein, aber ein bisschen merkwürdig, wie sie halt ist. Dieses Goop Lab, sie hat doch diese Firma.
Goop. Diese Shopping-Geschichte ist das, oder?
Ja, ja, ja. Und da gibt es dann so Sachen. Einerseits interessant, andererseits ein bisschen strange.
Ja.
Aber da spreche ich sie noch, ja.
Hast du einen Liebling von den beiden, dass du sagst eher Gwyneth oder eher Cameron?
Nee, die sind beide so unterschiedlich. Da habe ich immer beide gleich gern gesprochen. Cameron war immer so ein bisschen mehr auch so diese klamottige, ne, Rom-Com. Also ich habe es zum Beispiel geliebt, obwohl alle den Film so doof fanden. Sextape war die Arbeit an dem Film, fand ich so toll, weil die so viele Facetten hatte in dem Film. Am besten, als er auf Koks war. Das fand ich so großartig. Und auch Night and Day und all diese Filme, also da hat sie mich schon sehr herausgefordert. Und Gwyneth Paltrow war immer so eher die etwas ernsthaftere. Also die jetzt nicht so klamottige, sondern ein bisschen die literarischere. Aber beide gleich gern.
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wenn man wissen will, was mit seinem Schauspieler oder Schauspielerin passiert, die Bunte abonnieren, damit man immer sehen kann, wer ist gerade mit wem verheiratet und ist sie noch mit Chris Martin? Nein, schon wieder ganz neuer. Also ich bin da auch nicht auf dem Laufenden.
Na doch, ich weiß schon, ich weiß, mit wem sie verheiratet ist. Sie ist mit Joel Madden, glaube ich, verheiratet. Mhm. Who is the brother of the husband from the Nicole Richie?
I see.
Da weiß ich aber nicht, wie der heißt. Und der ist ein total tätowierter Vollprolet, meiner Meinung nach, wo ich immer gesagt habe, Mädel, geht's denn? Also ich meine, aber nun sind die wohl immer noch glücklich zusammen. Ja, genau. Ja, so viel beobachte ich schon, aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag auf IMDb und gucke, ob sie nicht doch irgendwas Neues in der Pipeline hat. Ich lasse mich dann überraschen. Ja, mal gucken.
Dann hören wir doch mal rein in Schadenfreundinnen.
Ich verstehe, dass Sie die Lage für schlimm halten. Aber ganz ehrlich, sie ist noch viel schlimmer. Wissen Sie wieso? Selbst wenn Sie einen netten Kerl treffen, und ich meine mit netter meine ich, dass er kein offensichtlicher Soziopath ist, dann lohnt es sich gar nicht, sich darüber zu freuen. Wissen Sie wieso? Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich langweilt und unzufrieden ist und Schluss macht. Und das wäre ein Happy End. Ein Scheißende ist, wenn er sie belügt und betrügt und sie unerwartet vor der Frau des Märchenprinzen stehen. Das heißt, dass alles scheitert irgendwann und Monogamie nicht natürlich ist. Wenn sie damit leben können, so wie die Franzosen, dann rühren sie sich nicht vom Fleck. Aber wenn nicht, dann schlage ich vor, sie machen einen Schlachtplan und verlassen ihn.
Ich finde das ja Wahnsinn, weil man so, also ich sehe sofort Cameron Diaz vor mir. Ich finde deine Stimme wirklich eine, ja, ich finde es unglaublich, eine der markantesten weiblichen Synchronstimmen, finde ich, bei uns. Das ist Wahnsinn. Sofort.
Ehrlich, wa? Ich würde immer sagen, dass ich eine der am wenigsten markanten Synchronstimmen habe. Also jetzt verglichen mit Daniela Hoffmann zum Beispiel oder Martina Träger oder Tanja Geke oder so. Die haben für mich so krass markante, tolle Stimmen. Und ich denke immer, nö, also ich werde jetzt nicht im Taxi erkannt, weißt du? Das ist ja immer so eine Frage. Werden Sie oft im Taxi erkannt oder beim Bäcker? Das ist mir in meinem ganzen Leben dreimal passiert. Einmal beim Blutabnehmen, wo ich aber eher nur gewimmert habe, als dass ich irgendwas gesagt habe. Da guckte ich, ja, ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Nein, das kann ich nicht. Und dann einmal in so einem Tierfutterladen, da guckte mich einer immer so ganz komisch an. Und wo war das dritte Mal? Ja, war so unspektakulär, dass ich wieder vergessen habe. Egal. Ja, also sehr lustig, dass du das sagst. Finde ich gar nicht.
Total. Ich finde das unglaublich. Ich habe vor ein paar Tagen Verrückt nach Mary gesehen.
Ja.
Da dachte ich mir auch wieder sofort, ah ja, krass. Es ist einfach, die spielt schon auch lustige Filme, finde ich.
Die hat auch ganz schlimme Filme gemacht. Aber also der schlimmste aller Zeiten, den sie gemacht hat, ich habe ihr trotzdem die Treue gehalten, war super süß und super sexy. Also was, ich weiß nicht, also was war, warum? Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Der war wirklich, und auch hier, Drei Engel für Charlie war jetzt auch semi, ne? Also da war sie ja auch eher doof.
Ja. Aber den kennst
also
du
vom
nicht.
Typ her.
Also das ist ja ein Riesenfilm.
Ja, aber was sie da spielt, ist doch furchtbar. Also die spielt ja wirklich so dumm. Aber gut, es ist ein wahnsinnig erfolgreicher Film, aber sie hat auch wirklich tolle Filme gemacht. Hier in The Counselor zum Beispiel mit Javier Bardem, da spielt die, so habe ich die noch nie gesehen. Fantastisch. Also ja, ich vermisse sie.
Der Film Schwer verliebt, den haben bestimmt auch ganz viele gesehen. Den fand ich ja irgendwie süß, ne? Wo sie...
Ja.
Diese festere Frau oder dicke Frau gespielt hat und er hat sie immer dünn gesehen. Und dann kam doch immer diese Situation, dass sie gesagt hat, hey, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Also er fand sie wahnsinnig toll, ne? Und sie konnte...
Ja, eigentlich eine tolle, also auch eine tolle Idee, ne? Dass eben nicht die Äußerlichkeit zählt, sondern er sich wirklich in ihr Inneres verliebt. Ja, stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Ja?
Lass uns mal reinhören.
Herr. Tu mir einen Gefallen und hör auf zu behaupten, dass ich hübsch wäre oder dass ich nicht fett bin, okay? Das ist mir verdammt unangenehm.
Okay, kriegst du etwa nicht gern Komplimente?
Hör zu. Ich weiß genau, was ich bin und was ich nicht bin. Ich bin diejenige, die immer gute Noten kriegt und eine Menge Spaß versteht. Und ich bin diejenige, die eine Menge sehr guter Bekannter hat, aber keinen festen Freund. Ich bin keine Schönheit, okay? Und ich werde auch niemals eine sein. Und damit habe ich mich abgefunden. Verstehst du? Aber wenn du jetzt dauernd irgendwelche Sachen sagst, die nicht wahr sind, dann ist das wirklich nicht nett.
Wow, Rosemary. Ich krieg ja langsam Angst. Ich mag dich unheimlich gern, aber ich habe den Verdacht, dass du ein bisschen verrückt bist, wenn du ernsthaft glaubst, dass du nicht hübsch bist.
Wird erwachsen.
Rosie?
Katrin, hat jemand wie du noch Selbstzweifel oder bist du noch nervös, wenn du weißt, du gehst ins Studio, ein Blockbuster steht an und du musst heute wieder performen, alle erwarten, hier kommt Katrin Fröhlich, das wird sowieso dolle, oder hast du dieses Selbstbewusstsein oder bist du wirklich mal eine Nacht vor und denkst dir so, mein Gott, morgen muss ich wieder abliefern?
Es gibt natürlich Rollen, wo du sagst, na gut, das ist jetzt keine so eine große Herausforderung, aber wo ich immer aufgeregt bin und immer hinterfrage, ob das gut genug war, ist, wenn ich jetzt so Komödiantinnen spreche, wie zum Beispiel Kristen Wiig oder Kate McKinnon. Das sind für mich so die neuen großen Komödiantinnen. Und das ist für mich nach wie vor auch, sag ich mal, wenn ich Regie mache bei Komödien, für mich immer noch die Königsdisziplin. Komödien oder Komödiantinnen zu sprechen, das ist gute, meine ich jetzt. Nicht so ein Schenkelklopfer-Quatsch, sondern wirklich ne, feine Komödie. Das fordert mich immer wieder heraus. Das versuche ich dann immer wieder genauso hinzukriegen, wie die das machen. Und da zweifle ich dann schon manchmal, ob ich das dann gut hinkriegen werde. Wenn ich den Film vorher sehe zum Beispiel, dann denke ich mir, oh Gott, dass es eben kein Klischee wird, dass es nicht irgendwie zu drüber ist oder zu wenig oder dass ich genau diesen einen Bogen nicht treffe. Das habe ich auf jeden Fall, weil ich das so sehr liebe. Gerade Komödie, doch, dass ich immer ein bisschen zweifle. Oder auch bei schwierigen Rollen denke ich immer, irgendwie werde ich es schaffen, mit meinem Spiel die Leute zum Lachen zu bringen oder zum Weinen. Das sind ja so die zwei großen Sachen. Oder bringe ich sie dazu, genauso Angst zu haben wie ich? Das ist ja eigentlich das, was wir schaffen müssen. Dass wir, wenn die Leute im Kino sitzen, dass sie vergessen, dass es synchronisiert ist und dass es von uns so gut gespielt wird, dass sie eben Lachen, Weinen, Angst haben. Und hinterfrage ich mich immer. Auch wenn ich Regie mache, da zweifle ich immer wahnsinnig, ob das gut genug ist, was ich dann da weil ich immer, in der Regie ist mein Problem immer, dass ich ganz oft da sitze und ich genau Vorstellungen natürlich habe, manchmal als Sprecherin, da weiß ich ganz genau, ich höre da was und ich weiß genau, so würde ich es jetzt machen. Und dann kommt manchmal was, wo ich denke, ach so, ja, so kann man es ja auch machen. Stimmt, ja, interessant. So, und dann denke ich drüber nach, nächster Take, und denke ich mir, aber irgendwie, da stimmt doch was nicht. Nee, lass nochmal zurückgehen. Und da bin ich immer am Zweifel, ob ich wirklich letztendlich dem Original als Regisseurin dann genug Aufmerksamkeit gegeben habe. Habe ich wirklich auf alles geachtet? War ich immer aufmerksam genug? Ist mir alles aufgefallen, was eventuell im Text ein Fehler war? Habe ich Betonungsfehler durchgehen lassen? Immer, bin ich immer aufgeregt.
Also änderst du wahrscheinlich dann auch viel im Studio, wenn du die Bücher nicht selbst geschrieben hast, oder? Bist nicht so jemand, der sagt, so, das ist jetzt von der Redaktion abgenommen, nee. Das lassen wir jetzt einfach so, weil das ist nicht mehr mein Job.
Nee, um Gottes Willen. Also das mache ich nur, wenn ich spreche und ich merke, dass einfach kein Wert gelegt wurde auf gute Dialogbücher, dann ändere ich inzwischen als Sprecherin gar nichts mehr. Mhm. Aber wenn ich in der Regie bin und ein Kollege für mich das Buch geschrieben hat, dann finde ich das großartig, weil ich hasse Schreiben, ich bin so langsam, weil ich jedes Wort hinterfrage und ich mir denke, ist ein Yes im Original wirklich ein Ja oder ist es nicht vielleicht ein Doch? Man weiß es nicht genau. Und da denke ich immer sehr lange drüber nach und deswegen brauche ich zu lange. Aber ich ändere dann viel, wenn ich merke, da stimmt was nicht oder das ist nicht hundertprozentig dem Original gezollt.
Ist ganz oft dieses Gefühl, ne, dass man dann hat, dass man sagt, irgendwie so würden sich die Leute jetzt aber nicht unterhalten. Irgendwas stimmt dann nicht, ne?
Ja. Ja, das ist so das Ding mit dem, wenn die im Englischen no antworten und bei uns würden wir aber immer sagen, ja schon, aber. Und im Englischen ist es immer no but und wir sagen immer ja schon. Und das ist ganz oft der Fehler. Ich kriege das jetzt gerade nicht so genau hin, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass diese und das sind ganz oft massive Fehler. Ganz, ganz winzig klein, machen aber viel aus.
Katrin, wir wollen dein Gedächtnis ein bisschen überprüfen. Wir spielen jetzt unser Synchronquiz hier bei Hart 4.
Ja.
Und werden dir jetzt mal eine Aussage vorlesen, die du schon mal... Nee, wie war das? Jacques, erklärst du.
Also du bekommst zwei Sätze von uns und einen davon hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt. Du musst dich entscheiden, welcher es ist und dann gibt's danach die Auflösung, okay?
Das hab ich gesagt? Das total verrückte Synchronquiz.
Hast du einmal gesagt, und wie schmeckt mein kleiner Zeh so? Oder hast du gesagt, und wie schmeckt mein Magen so?
Und wie schmeckt mein Magen so? Ich weiß nicht, in welchem Film, aber irgendeiner, da hat mich einer ganz arg ich glaube, es war Verrückt nach Mary. Und der Typ auf den Namen komme ich jetzt nicht, aber der hat sie ganz, ganz schlimm geküsst.
Okay, wir hören rein.
Danke, dass du das Mittagessen bezahlt hast. Echt blöd, dass ich mein Geld vergessen habe. Ich komme mir richtig schäbig vor.
Mach dir deswegen keine Sorgen. Hat Spaß gemacht. Wow. Und wie schmeckt mein Magen so?
Genau. Ja, das sind komischerweise, da weiß ich oft immer noch ganz viel. Die Namen meiner Kinder nicht, aber die Sätze schon.
Okay, ja, ich bin gespannt. Gleich geht's weiter, nur weil das viele Fans immer fragen. Wie hast du das Knutschen hergestellt? Wie machst du das immer vom Mikro?
Naja, der klatscht ja mit der Hand. Ne?
Die Hand, okay.
Die Hand, ja.
Okay.
Wenn es ein netter Kollege ist, auch gern mal den Kollegen.
Das wollten wir hören. Sehr gut.
Und welcher?
Ach, da gibt es ja, also heute, naja, da gibt es ja einige nette Kollegen, aber wir sind ja nicht mehr zusammen vor dem Atelier. Ja. Also insofern ist es ja nur noch die Hand.
Aber ist das wirklich mal passiert im Studio? Nee, oder?
Also bei mir nicht, nein.
Ja.
Bei mir auch nicht.
Ich weiß nicht.
Also das ist
ja, also.
1-0 für dich. Wir machen weiter.
Ja.
Katrin, hast du gesagt, so wie eine tolle Tomate habt ihr nicht aufgegeben zu ergründen, wo ihr hingehört? Oder hast du gesagt, so wie eine fleißige Biene habt ihr nicht aufgegeben zu ergründen, wo ihr hingehört? Also so wie eine tolle Tomate oder so wie eine...
Oh, das ist aber schwierig. Sowas habe ich mal gesagt. Also das ist ja so wie eine tolle Tomate. Also ich habe mal mitgesprochen in einem Film Die Killer-Tomaten. Den gab es wirklich.
Nach einem großartigen Projekt.
Weihnachtsfilm, der nicht so gut ist.
Es hat nur der Hai gefehlt. Aber daran kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. So wie eine tolle Biene habt ihr... Warte mal. Könnte das gewesen sein, aber vielleicht doch hier Michelle Obama in Mochi und Dingsbums? Oder es war aus... Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Es könnte Michelle Obama gewesen sein in ihrer Food-Doku.
Okay, wir loggen Michelle Obama
ein. Welche Variante? Also Tomate oder die Biene?
Biene.
Die Biene?
Mhm.
Es ist mir eine ganz besondere Ehre, euch beiden jetzt etwas zu überreichen. Aber bevor ich das tue, will ich euch sagen, wie stolz ich auf euch bin. So wie eine tolle Tomate habt ihr nicht aufgegeben zu ergründen, wo ihr hingehört.
Bitte, es war Michelle Obama, aber es war die Tomate. Guck mal einer an. Ja. Gut, naja.
War das cool für dich, sie zu sprechen, Michelle Obama? Schon eine coole Frau, oder?
Ja, ich finde die total toll. Und ich hatte das Glück, sie sprechen zu dürfen, weil ich ja ihr Hörbuch gelesen habe, das Becoming. Und dann kam diese Serie mit ihr und... Anke Reizenstein, glaube ich, sollte auch, war irgendwie zum Casting eingelegt. Und Anke sagte dann, Moment mal, ihr wisst aber schon, dass Katrin Fröhlich das Hörbuch gelesen hat. Also wäre es ja eigentlich nur richtig, wenn das auch Katrin die Rolle bekommt. Und das fand ich natürlich ganz groß von Anke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kam dann aber trotzdem noch zu einem Casting, weil Amerika oder besser gesagt Netflix das dann trotzdem noch abgesegnet haben wollte. Und dann habe ich mich schon gefreut, dass ich das dann auch da in diese ganz süße Serie geschafft habe. Genau. Weil die hat ja...
Und Mochi.
Genau, ne? Waffel und Mochi. Waffel Mochi. Und Mochi, also von diesem Mochi-Eis da. Und die reisen ja durch die Weltgeschichte und bringen Kindern was über Ernährung bei. Und über Lebensmittel. Und das ist ja ihr ganz großes Thema. Sie hatte ja auch diesen Garten im Weißen Haus und Kinderernährung, bla bla bla. Also schon eine tolle Sache.
Okay, also fast richtig. 1,5 Punkte. Ja. Finde ich, ne? So, schauen wir mal, ob du die dritte Frage noch richtig beantwortest. Hast du gesagt, du hast mein Herz erobert wie ein Tornado, ein Hurrikan und ein Zyklon zusammen? Oder hast du gesagt, du hast meine Mauern eingerissen und deinen Namen in mein Herz geritzt?
Ich glaube, das Zweite. Du hast meine Mauern. Ich wüsste jetzt aber nicht mehr,
musste auch nicht
wo das war. Ja, aber ich glaube, es war das Zweite.
Mhm. Okay, wir hören rein.
Unglücklich, Darling?
Ja, unermesslich. Oh, Gormes. Du hast meine Mauern eingerissen und deinen Namen in mein Herz geritzt.
Meine bleiche Verführung. Deine Hand ist so kalt wie ein toter Fisch.
Mein Liebster, das ist ein toter Fisch.
Wie recht du hast.
Sehr gut.
Die Adams Family.
Wie lecker. Lustiger Film auch, oder?
Ja, sehr lustig, sehr lustig. Es kommt jetzt der zweite Teil raus demnächst.
Also mit Dialekten bist du auch recht gut, ne?
Macht mir total Spaß. Ja. Also ich kann tatsächlich, erstaunlicherweise kann ich, also in Anführungsstrichen am besten, so die Slawischen, sag ich mal so die Ostblock. Ich möchte jetzt nicht sagen Polnisch oder Russisch oder sowas, sondern so ein bisschen in die Richtung. Ich kann es natürlich nicht richtig, aber das macht mir Spaß. Und Spanisch geht auch ganz gut. Mit Italienisch tue ich mich erstaunlich schwer. Und ich bin gerade am Indischen dran, dass ich versuche, weil das kann ich gar nicht. Oder auch thailändisch. Und da bin ich gerade immer so, wenn ich mit meinem Hund durch den Wald gehe, manchmal dabei, es zu üben.
Wie hört sich das dann an?
Na, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausbildung. Ich möchte das jetzt noch nicht wiedergeben, weil es noch nicht wirklich gut ist. Aber das manchen fällt das so leicht und das perlt aus denen raus. Und ich damit tue ich mich schwer. Und da mir das so viel Spaß macht, übe ich das dann manchmal so ein bisschen. Also nicht jetzt richtig so dolle, aber manchmal denke ich mir, aber das Indische, ich könnte es jetzt nicht mal machen. Das ist, es klappt nicht. Es will nicht.
Na gut, aber das Polnische ist ja in Perfektion wie Sophie Kaczynski bei Two Broke Girls eigentlich, ne? Die Kaczynski, ja. Wie kam das zustande? Also das ist ja auch wirklich richtig witzig.
Ja, das war sehr lustig. Ich hatte da eben Buch und Regie gemacht bei Two Broke Girls und relativ am Anfang, in Folge 7, tauchte diese Frau zum ersten Mal auf und die hatte ich just dann nun geschrieben, die Folge. Und habe dann natürlich, immer wenn ich den Text drauf gesprochen habe, das auch schon mit Akzent drauf gesprochen, um zu sehen, ne, wie ist es zu viel Text oder schneller oder wie oder was. Und es hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann mit polnischem Akzent bei der Aufnahmeleiterin angerufen habe und schon habe mich vorgestellt, ich weiß gar nicht mehr, habe irgendeinen albernen Namen benutzt und habe war aber nur der Anrufbeantworter und habe ihr auf Band gesprochen, dass ich gehört hätte, die würden ja gerade da so eine Komödie machen und da würde jetzt eine polnische Schauspielerin auftauchen und ich würde mich sehr gerne vorstellen dafür und ich könnte das sehr gut und ob man mich nicht mehr zum Casting einladen möchte und habe dann meine Nummer hinterlassen. Und dann hat die sich das irgendwann angehört und dann irgendwann, die hat sich das dann nochmal angehört und irgendwann ist sie mir auf die Schliche gekommen, dann hat sie die Nummern verglichen und hat dann festgestellt, dass also die Nummer, die diese Polin hinterlassen hat, identisch mit meiner war und dann rief sie an und sagt, ich wäre fast drauf reingefallen und dann sagt sie, finde ich total gut, die Idee, das machen wir. Diese musst du sprechen. Und dann tauchte die immer wieder auf. Also, weil das war, bei Two Broke Girls war das eigentlich immer so, dass pro Folge tauchte irgendein Charakter auf. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass die dann auch halt auch wieder weg ist. Und nun blieb sie aber bis zum Ende, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber manche haben es mir übel genommen, weil sie war ja Stiflers Mom in American Pie oder wie das hieß, was ich nie gesehen hatte. Und daher kannte ich die nicht. Und manche haben es mir übel genommen, dass ich Rita Engelmann dann einfach quasi umgesetzt habe. Das hätte so oder so nicht gepasst.
Ja. Hm. Wie ist von den Fans kam das dann, das Feedback? Oder von
den Fans, genau. Also einige halt, ne, so Hardcore American Pie Fans. Aber damit muss man dann leben.
Wie bist du mit ihnen im Austausch, mit den Fans? Bist du auch viel auf so Comic-Cons und so unterwegs?
Nee, gar nicht, weil ich gar nicht so viel jetzt, also wo war ich dabei hier bei One Piece? Aber da weiß ich gar nicht, ob sowas gibt und ich weiß auch gar nicht, wie populär das ist. Aber ansonsten bin ich in diesen Serien gar nicht so viel dabei. Und, und ich weiß nicht, hier, nicht, dass ich wieder was Falsches sage, ist das Star Wars, wo ich dabei war als Captain Phasma. Ganz
vorsichtig jetzt, ja.
Ja, man weiß, man muss ja, und doch Star Wars war das ja, da war ich Captain
Star Wars.
Genau. Star Wars, ja, genau. Den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, ja, und in Star Trek war ich dann Captain Phasma und deswegen bin ich da mal ganz, ganz, ganz böser Patzer. Und da passt, nee, also bin ich nicht viel unterwegs. Aber wenn jemand Kontakt aufnimmt oder Autogramm oder irgend sowas haben will, dann bin ich da eigentlich schon immer offen, natürlich, weil es freut einen ja. Und ich finde das auch toll, dass es so viele Fans gibt, die so viel Anteil daran nehmen und die wissen möchten, was wir machen und wer wir sind. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, um das auch nochmal nach vorne zu schließen, dass dass die schon auch, ich sage jetzt mal, also die Kunden und Auftraggeber schon auch wissen, wir haben, also da sind ganz viele Fans, denen wir was schuldig sind und die ganz gewisse Dinge von uns erwarten oder von der Synchronisation und die können wir nicht unbedingt für dumm verkaufen und die schauen da ganz genau hin und die wollen wissen, wer wir sind und wie das funktioniert und was wir machen und da müsste eigentlich noch ein viel größerer Austausch stattfinden. Da müsste noch viel, viel mehr passieren, dass die erfahren können, ja, wer wir sind und was wir machen.
Und genau aus dem Grund haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und wir sind sehr glücklich, dass du heute bei uns zu Gast warst, liebe Katrin. Schicken viele Grüße nach Potsdam. Was war das Wort vorhin? Leuchtrakete? Nee, was war es? Was als Kind gesagt hat? Lichtgeschwindigkeit.
Mit Lichtgeschwindigkeit.
Lichtjahre war es.
Lichtjahre. Genau. Nein, ich danke euch sehr. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder von Angesicht zu Angesicht stehen wir uns gegenüber in München.
Nicht nur über dieses Video.
Ja, genau.
Ja, ruf durch, ne?
Danke dir. Alles Gute, Katrin.
Ich danke euch. Bis bald. Tschüss. Ciao.